2. Samuel 23. Ich denke, wir werden heute fertig werden mit dem 2. Samuel-Buch. Und dies sind die letzten Worte Davids. Wir werden später noch in der Chronik sehen, dass es nicht die letzten Worte von seinem Totenbett waren. David hat noch viel gesagt. Wir können sagen, es war der letzte Psalm, den David geschrieben hat. Ausspruch Davids, des Sohnes Isais. Ausspruch des Mannes, der hochgestellt ist, des Gesalbten des Gottes Jakobs und des Lieblings in den Gesängen Israels. David erinnert sich hier am Ende seines Lebens, woher er kommt. Und er sagt, ich bin David, der Sohn Isais. Isai, dieser kleine Mann in Israel, diese geringe Familie vom Lande. Und wie David der jüngste Sohn war, der geringste, der am wenigsten angesehen war in seiner Familie und der Herr ihn von dort weggenommen hat, von der Herde, von der Weide, von den Schafen, die er gehütet hat. Und das war kein cooler Job damals, das war der Job der Geringsten. Und der jetzt hochgestellt ist und er ist der Gesalbte des Gottes Jakobs, wo Samuel zu ihm kam und ihn gesalbt hat, König über Israel zu sein. Was er sich nie geträumt hätte. Gott ist so gut. Gott tut mehr in unserem Leben, als wir uns je erträumen zu wagen. Ich weiß, in meinem Leben. Gott ist so gut. Er gibt uns so viel mehr, als wir verdienen. Und das ist einfach seine Güte. Liegt nicht an uns. Und des Lieblings in den Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. David war zumindest manchmal bewusst, als er diese Psalmen niedergeschrieben hat, diese Gebete für Gott, dass sie von Gott inspiriert waren. Der Herr hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Ich weiß nicht, ob David sich bewusst war, dass jemals so viele Leute seine Psalmen lesen werden. Das waren einfach Gebete, die er zu Gott niedergeschrieben hat. Und deswegen konnte Gott sagen, der David ist ein Mann nach meinem Herzen. David war kein vollkommener Mann, er war jemand, der schwer gesündigt hat in seinem Leben. Aber sein Herz war Gott anzubeten. Diese Gebete zwischen ihm und seinem Herrn, das war die Größe von David. Und David erkennt hier am Ende seines Lebens zumindest, dass einige der Dinge, die er gesagt hat, dass es Gottes Wort war. Die Bibel behauptet von sich selbst, Gottes Wort zu sein. Jesus natürlich behauptet, Gott zu sein. Daher ist das, was er sagt, Gottes Wort. Aber auch die Schreiber der Bibel. Petrus behauptet von seinen Worten, dass sie von Gott sind. Dass er nicht irgendwelchen ausgeklügelten Fabeln, Märchen gefolgt ist. Sondern Männer inspiriert von Gott, getrieben vom Heiligen Geist, haben gesprochen. Paulus ist sich bewusst, 2. Timotheus 3, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Petrus erwähnt in seinem Brief die Briefe des Paulus und sagt, dass manches ein bisschen schwer zu verstehen ist und dass die, die gegen Gott sind, die verdrehen wie alle anderen Schriften. Er erkennt an, dass das, was Paulus geschrieben hat, Gottes Wort ist. Und hier haben wir David, der auch sagt, der Geist des Herrn hat durch mich geredet, sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen, der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Wer gerecht herrscht über die Menschen, wer in der Furcht Gottes herrscht, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt, eines Morgens ohne Wolken, von ihrem Glanz nach Regen sproßt das Grün aus der Erde. Das war seine Weisheit am Ende seines Lebens. Er sagt, das ist Größe und das war seine Größe, wer gerecht herrscht über die Menschen. Das ist wichtig, Gerechtigkeit und Furcht Gottes. Ein Mensch, der gerecht ist und ein Mensch, der Ehrfurcht hat, der Respekt hat vor Gott. Und der ist wieder wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufstrahlt. Wenn die Leute sich freuen, Sonne nach der Finsternis. Ja, ist nicht so mein Haus bei Gott? Hat er mir doch einen ewigen Bund gesetzt, in allem geordnet und bewahrt. Denn all mein Heil und all mein Wohlgefallen lässt er es denn nicht sprießen? Aber die Verruchten sind allesamt wie Dorngestrüpp, das verweht wird, denn mit der Hand fasst man es nicht an. Und der Mann, der es anfassen will, wappnet sich mit Eisen und Speerschaft und mit Feuer wird es gründlich verbrannt an seiner Stätte. Die Verruchten, die Gott ablehnen, die werden verbrannt, sagt er hier. Die vergehen. Aber mein Heil, mein Wohlgefallen, es kommt von dem Herrn. David erkennt sehr wohl, dass Gottes Wirken in seinem Leben Gnade ist. Dass es nicht ist wegen dem, was er tut oder wegen dem, was er ist. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir haben nicht verdient, dass Gott uns annimmt, weil wir so gut sind. Oder dass er uns segnet wegen all den tollen Dingen, die wir tun oder weil wir so geistlich sind. Es ist Gnade. Es ist nicht wegen uns, es ist trotz uns. Es ist wegen Jesus, wegen dem, was er für uns getan hat. Gottes Gnade. Und David preist den Herrn für seine Gnade am Ende seines Lebens, wo er zurückschaut und Mann, der viele Fehler gemacht hat. Aber Gottes Gnade, trotz allem, hat ihn durchgetragen. Gottes Gnade wird auch uns tragen durch unser Leben. Wir können jeden Morgen neu aufstehen und sagen, Gott, ich möchte diesen Tag mit dir leben. Und ich möchte erwarten, dass du mit mir gehst, dass du mich segnest, nicht wegen mir, sondern weil Jesus für mich bezahlt hat, weil er all deinen Segen für mich erkauft hat. Und Jesus, ich kann damit rechnen, ich will damit rechnen, dass du mich stärkst, Sünde zu widerstehen, dass du mich stärkst, gerecht zu leben. Nicht, weil ich so stark bin, nicht aus meiner Kraft, sondern weil du in mir lebst, Kraft deines Heiligen Geistes. Und so, Gott, möchte ich mich dir hingeben, heute Morgen für diesen Tag. Herrsche du diesen Tag über mich. Ich möchte diesen Tag leben als Gerechter, als ein Mensch, der Ehrfurcht hat, der Respekt hat vor Gott. Ich möchte dein Werkzeug sein zur Gerechtigkeit. Nicht ein Werkzeug zur Ungerechtigkeit in der Hand des Teufels, sondern ein Werkzeug, eine Waffe in deiner Hand. Und dann lesen wir von weiteren solchen Männern, die das getan haben. Das sind die Namen der Helden, die David hatte. Josh-Baschebet. Wenn ihr nach Namen sucht für euren Sohn, hier ist ein Vorschlag. Josh-Baschebet, der Dachkemoniter, das Haupt der drei. Waren wahrscheinlich die drei größten Helden Israels, abgesehen von David, die drei Obersten in seinem Heer. Er schwang seinen Speer über 800 Mann, die er auf einmal erschlagen hatte. Was für ein Mann. In einem Tag, in einer Schlacht, 800 Gegner niedergestreckt. Mann, wir brauchen solche Männer wie Josheb-Baschebet. Und ihr wisst, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen geistliche Kämpfe. Aber Menschen, Männer und Frauen, die einstehen für das Reich Gottes, die aktiv sind für das Reich Gottes. Und hier dieser Josheb-Baschebet ist ein Mann des Glaubens. Ein Mann, der sich gegen die Übermacht stellt und sagt, ich werde nicht aufgeben. Ich werde dem Feind das Land entreißen. Ich werde dem Feind die Seelen entreißen, die er an seiner Schnur hält. Ich werde Jesus zu ihnen bringen. Ich werde Land einnehmen. Ich werde Menschen von ihm erzählen. Ich werde gerecht leben als ein Zeugnis, als ein Vorbild. 800 Mann auf einmal. Wir brauchen solche Menschen. Und Jesus sagt, der eine hat 10 Talente bekommen, der andere 6, der andere 3. Wir sind alle unterschiedlich begabt. Und es gibt diese Männer wie den Josheb-Baschebet und natürlich auch Frauen wie ihn, die irgendwie hervorstechen und großartige Werke vollbringen in Gottes Reich. Und preis den Herrn für sie. Aber wirklich, jeder Einzelne von uns wird bewertet werden und beurteilt werden nach seiner Treue. Das wird verlangt von einem Verwalter, von einem guten Verwalter Gottes, dass er treu ist mit dem, was der Herr ihm anvertraut hat. Und so kann jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne von uns so ein Josche-Baschebet sein, der große Taten vollbringt für den Herrn. Groß gemessen an dem Potenzial, an den Talenten, die Gott dir gegeben hat, an den Möglichkeiten, an den Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Lass uns so sein wie dieser Mann, dass wir sagen, hey, wir wollen das meiste draus machen. Ich gebe mich nicht mit 300 erschlagenen Gegnern zufrieden, ich will 800. Zur Fülle des, was Gott mir anvertraut hat. Ich möchte Frucht bringen zur Fülle. Und nach ihm kommt Eliaser, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahuach, unter den drei Helden bei David. Als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten, und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. Er konnte es nicht mehr loslassen. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Was für ein Mann, der Eliaser. Alle anderen sind davongelaufen, haben sich zurückgezogen vor den Feinden. Aber er hat gesagt, nee, ich bleib stehen. Und es scheint hier, dass der sich alleine gegen die Übermacht gestellt hat, der Philister dem Feind entgegengestellt hat. Er war ein Mann, der gewillt war, alleine zu stehen. Vielleicht sagst du, ich bin der einzige Christ in meiner Schule. Ich bin der einzige Christ an meinem Arbeitsplatz. Ich bin der Einzige, der sich reinwagt in diesen Dienst. Der Einzige vielleicht, der ein Herz für Evangelisation hat. Alle anderen laufen davon. Sei mutig, sei stark, wie der Ahuach. Das ist nicht natürlich, was wir hier sehen in diesen Menschen. Das sind Männer, die gefüllt sind vom Heiligen Geist. Wir sehen Gottes Kraft in dem. Es ist nicht normal, dass ein Mann 800 erschlägt oder ein Mann eine ganze Übermacht, ein ganzes Heer von Gegnern in Schach hält. Das ist übernatürlich. Und wir sehen hier so schön das Zusammenwirken, wenn wir das tun, was Gott uns anvertraut hat und treu sind mit dem, was er uns gegeben hat. Wenn wir aktiv sind, Schritte im Glauben tun, dann gibt uns der Herr das dazu, was wir nicht tun können. Und gibt uns übernatürlich Sieg. Wir sehen das Zusammenwirken zwischen menschlichem Potenzial und Gottes Potenzial. Männer, die willig sind, die sagen, hier bin ich, sende mich, wie Jesaja das gesagt hat. Und dann sehen wir, wie Gott durch sie wirkt. War ein Mann, der andere inspiriert hat. Das Kriegsvolk kehrte wieder um, weil er so mutig war, weil er so stark war. Mann, wir brauchen Männer, wir brauchen Frauen im Reich Gottes, die andere inspirieren, voranzugehen, die andere anleiten, die andere mitnehmen. Und seine Hand blieb am Schwert kleben. Schwert des Geistes, das Wort Gottes, daran erinnert mich das. Haben wir unsere Hand fest an Gottes Wort? Kennen wir Gottes Wort? Gebrauchen wir Gottes Wort? Das ist eine Herausforderung hier. Er hat festgehalten, solange dass er gar nicht mehr loslassen konnte. Männer, die Gott gebraucht, die Schritte im Glauben machen, beten, das Wort Gottes festhalten. Und nach ihm kommt Schammer, der Sohn des Age, der Harariter. Und die Philister sammelten sich zu einer Truppe. Nun war dort ein Ackerstück voller Linsen. Das Kriegsvolk aber floh vor den Philistern. Wieder alle laufen weg. Da stellte er sich mitten auf das Stück und entriss es ihnen und schlug die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Wieder so ein Mann, der den Mut hat, alleine zu stehen, selbst wenn alle anderen weglaufen. Ich stehe, ich nehme das Land ein, was Gott mir gegeben hat. Ich kämpfe um dieses Feld Linsen. Nicht, dass das so was super Wichtiges war, aber er war treu im Geringen. Und das ist so wichtig. Jesus sagt uns, wenn wir treu sind im Kleinen, im Geringen, dann wird er uns über Größeres setzen, wird uns mehr Verantwortung geben. Wie gesagt, von einem Verwalter wird verlangt, dass er treu ist. Und dieser Kerl hier, der Schammer, hat sich auf dieses Linsenfeld gestellt, hat gesagt, hey, ihr Philister, das sind unsere Blähungen. Die kriegt ihr nicht. Das ist mein Feld. Das ist unser Land, was Gott uns gegeben hat. Und er verteidigt es. Und wieder, der Herr schafft große Rettung. Und 3 von den 30 Helden gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adullam. Und die Truppe der Philister lagerte in der Ebene Rephaim. David aber war damals in der Bergfeste und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem, seiner Heimatstadt. Und David verspürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist? Und ich glaube, das war nicht mal ein Befehl. Das war so ein laut ausgesprochenes Verlangen, wo er da saß in dieser Höhle, in der Wüste, in der Hitze und oh, wie toll wäre das. Denkt zurück an seine Kindheit, an diesen Brunnen. Wie toll wäre das, jetzt frisches Wasser zu trinken aus diesem Brunnen, aus dem ich als Kind, als Jugendlicher immer getrunken habe. Laut ausgesprochenes Verlangen, Gedanke. Da drangen die 3 Helden in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es David. 3 Männer, die mussten durch die Reihen der Philister gehen, durch die Reihen der Feinde, war ein langer Marsch. Aber sie hörten dieses Verlangen am Herzen Davids. Mann, sind wir so nahe an Jesu Herz, dass wir jeden Wunsch von seinem Herzen spüren. Nicht nur gehorsam sind die Gebote, die er uns gegeben hat, sondern wirklich nahe an seinem Herzen. Jesus, was willst du? Was würdest du tun in dieser Situation? Gott, die Menschen, du gerade in mein Leben bringst, vielleicht die Menschen, die gerade hier meinen Tag durcheinander bringen, meinen Plan durchbrechen, Gott, was willst du tun in ihrem Leben? Was ist dein Herz für sie? Was ist dein Herz hier für diese Person, die mich gerade anruft? Wie kann ich ihr dienen? Jesus, heute Morgen, wenn ich einkaufen gehe, die Frau, die da an der Kasse sitzt, was ist dein Herz für sie? Kann ich sie freundlich anlächeln? Vielleicht sagen, Gott segne sie? Was ist dein Herz? Penner, der auf der Straße sitzt. Wie kann ich ihm deine Liebe zeigen? Ich mag das an diesen Männern. David musste gar keine Befehle geben. Sie haben ihm sozusagen die Wünsche von den Lippen abgelesen. So nahe waren sie seinem Herzen. Diese 3 Helden. Und das ist nicht irgendwie so wischiwaschi, irgendwie so unmännlich hoch. Nahe am Herzen von, hey, das waren Krieger, die Männer. Haben 800 Mann auf einmal erschlagen, ein ganzes Feld verteidigt. Das waren echte Männer. Echte Männer, hingegeben, treu, Kämpfer. Nicht faul, sondern fleißig in den Kampf vorangegangen, aber doch ein weiches Herz, nahe an ihrem Herrn. Das ist, wie wir sein müssen. Lesen wir weiter von David. David wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Und er sagte, fern sei es vor mir, vor dem Herrn, dass ich das tue. Ist es nicht das Blut der Männer, die um ihr Leben hingegangen sind, ihr Leben riskiert haben? Und er wollte es nicht trinken. Das haben die 3 Helden getan. David war voll Ehrfurcht, als die ihm das Wasser bringen. Ihm ist bewusst, die haben ihr Leben riskiert. Und ihm wird bewusst, wie wertvoll das ist, dass es viel mehr ist als nur ein Glas Wasser. Das ist das Leben dieser Männer, die Hingabe dieser Männer. Er sagt, das ist so wertvoll für mich. Das kann ich nur dem Herrn weitergeben. Und er gießt es aus als Anbetung für Gott. Und Abishai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zeruja, er war das Oberhaupt der 30. Und er schwang seinen Speer über 300 Erschlagenen. Wieder einer, der 300 Mann hier erledigt hat. Er hatte einen Namen unter den 30. War es nicht so, dass er mehr geehrt wurde als die 30, sodass er ihr Oberster wurde? Aber an die 3 reichte er nicht heran. Auch ein großartiger Mann, der Abishai. Hat David nicht immer weisen Rat gegeben? War ein Krieger, sind oft nicht die sensibelsten Leute, die barmherzigsten Leute. Aber Mann, er hatte ein Herz für Gott und er war effektiv. Und Benaja, der Sohn Jojadas, war ein tapferer Mann, groß an Taten aus Kabzeel. Der erschlug die beiden Kriegshelden von Moab. Und er stieg hinab und er schlug den Löwen in der Zisterne an einem Schneetag. Was für ein Mann. Wir haben hier einen Löwen, der zu irgendeinem Wasserloch geht und da trinken will und reinfällt. Und damit ist das Wasserloch unbrauchbar für die Menschen. Ich meine, keiner kann dorthin gehen, Wasser schöpfen, weil ein nasser Löwe da drin ist, der wahrscheinlich hungrig ist, weil er nichts fressen kann, weil er in einem Loch gefangen ist. Und außerdem ist ein kalter Tag. Wir haben so eine erkältete, nasse Mietekatze. Die war stinkig, der war gefährlich, dieser Löwe. Und Benaja springt rein in dieses Wasserloch und bringt den Löwen um. Es erinnert mich an einen Mann, der gewillt ist, die Drecksarbeit zu machen. Das, was niemand anderer tun will. Das kalte, nasse Loch mit dem Löwen drin. Benaja sagt, ich mach's. Ich gehe. Mutiger Mann. Die Bibel sagt uns, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht, um uns zu verschlingen. War effektiv im geistlichen Kampf. Und er war es, der einen ägyptischen Mann erschlug, einen Mann von schrecklichem Aussehen. Und der Ägypter hatte einen Speer in der Hand. Er aber ging mit einem Stock zu ihm hinab, riss dem Ägypter den Speer aus der Hand und brachte ihn mit dessen eigenen Speer um. Es war ein Held. Ich sage, der Löwe erinnert uns an den Teufel. Ägypten ist oft ein Bild für die Welt. Gekämpft gegen den Teufel, gekämpft gegen die Welt. Und ich mag das, Jesus sagt, dass die Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Was sagt uns das? Wer sind die Angreifer, wer sind die Verteidiger hier? Die Pforten sind die Mauer, die Verteidigungslinie, der Verteidigungswall. Die Gemeinde ist am Angreifen. Wir sind Menschen, die Land einnehmen können für Gott. Und jeden Menschen, den wir für Jesus, zu Jesus bringen, jeden Menschen, für den wir beten, jeden Menschen, dem wir Gottes Wort bringen, wenn wir Vorbilder sind, wenn wir gerecht in Gottes Furcht leben, das ist, wie wir Land einnehmen, wie wir dem Teufel andere Menschen entreißen. So war der Benaja. Keine Angst vor dem Teufel, keine Angst vor der Welt. Dies tat Benaja, der Sohn Jojadas, und er hatte einen Namen unter den 30 Helden. Mehr als die 30 wurde er geehrt, aber an die 3 reichte er nicht heran. Und David setzte ihn über seine Leibwache. Asael, der Bruder Joabs, war unter den 30, ebenso Elhanan, der Sohn Dodos aus Bethlehem, Shammah, der Haroditer, Elika, der Haroditer, Helles, der Pelethiter, Ira, der Sohn des Ikesh aus Tekoa, Abiezer, der Anatotiter, oh mei, Mebunai, der Hushatiter, Zalmon, der Ahuani, Achiter, und könnt ihr selber weiterlesen, die ganzen Iter. Geht in Vers 34, den wollen wir noch hervorheben, Eliam, der Sohn Ahitophels, der Giloniter. Eliam war der Vater von Bathseba, der Frau des Uriah, den David später umbringen ließ und sich selbst zur Frau nahm. Und Ahitophel, wissen wir schon, war Davids Berater, war der Großvater von Bathseba. Und dann im letzten Vers, Vers 39, sehen wir Uriah, den Hethiter. Er war einer von den Helden. Hier der Vater von Bathseba und der Uriah, ihr Mann, waren beide unter den Helden Davids. Mann, wenn der David nur nachgedacht hätte. Konsequenzen seiner Sünde, seines Ehebruchs, hat er seine eigenen Helden, seine treuesten Männer hintergangen. Im Ganzen waren 37 mit den 30 und dann diesen anderen Superhelden, die da noch hervorgestanden sind. Wir sehen hier eines, dass Dienst im Reich Gottes Teamarbeit ist. David war ein großartiger Mann. Und er hat viele von diesen Helden bejüngert. Die sind zu ihm gekommen, als er in der Höhle Adullam war. Und das waren lauter verzweifelte Leute. Leute, die nichts hatten. Leute, die fliehen mussten. Und hier sehen wir ein Stück von Davids Größe, von seinem Herz, wie er diese Männer beeinflusst hat. Die wurden von Taugenichtsen zu Kriegern Gottes. Das ist echte Jüngerschaft. Aber wir sehen auch, dass David kein Einzelkämpfer war, sondern es war Teamwork. Hat ein tolles Team hier hinter sich. Und es ist so wichtig, als Gemeinde, als Leib Christi, wir sind keine Einzelkämpfer. Als Leiter im Reich Gottes, wir sind keine Einzelkämpfer. Wir brauchen einander, wir sind ein Leib und jeder nimmt seinen Platz ein. Und wir ergänzen einander. Und wir stehen ein füreinander. Und wenn der eine schwach ist, dann nimmt der andere, greift ihm unter die Arme, hilft ihm aus. Das ist Gottes Bild. Wir bauen Gottes Reich gemeinsam. Und wisst ihr was? Wir sind zusammen so stark, wie jeder Einzelne ist. Jeder Einzelne von euch, jeder Einzelne von uns hat so ein Linsenfeld oder was immer. Hat ein Stück Land, von dem Gott gesagt hat, das habe ich dir gegeben. Das möchte ich, dass du einnimmst. Und wenn du hingehst, anderen von Jesus erzählst, wird Reich Gottes gebaut. Wenn du deinem Ehemann dienst, der Jesus nicht kennt, da wird Gottes Reich gebaut. Wenn du ein Beter bist, für andere eintrittst, da wird Gottes Reich gebaut. Wenn du ins Krankenhaus gehst, um Kranke zu besuchen, ihnen von Gott zu erzählen, da wird Gottes Reich gebaut. Wenn du mutig bist und für die Wahrheit einstehst, gewillt bist, was gegen Abtreibung zu sagen, hey, da wird Gottes Reich gebaut, da wird Gottes Wahrheit verkündigt. Wenn du gewillt bist, treu zu arbeiten, fleißig zu sein an deinem Arbeitsplatz, das ist ein Zeugnis, da wird Gottes Reich gebaut. Und wir sind zusammen so stark, wie jeder Einzelne ist. Gemeinsam bauen wir Gottes Reich. Lass uns treu sein, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Lass uns die Gelegenheiten nutzen. Und wieder, nicht aus eigener Kraft. Das war übermenschliche Kraft. Das war Gottes Geist, der sie befähigt hat, über das hinaus zu tun, weit mehr, als es ihren persönlichen Gaben oder persönlichen Fähigkeiten oder persönlicher Kraft entspricht. Dienst an anderen Menschen ist oft ermüdend. Und um ehrlich zu sein, manchmal fühlt man sich nicht danach, oder? Mir geht's so. Aber Gott gibt uns Kraft. Wir müssen nur Schritte im Glauben machen und sagen, okay Gott, ich bin verfügbar. Und diese Person, die mich jetzt anruft oder die jetzt da gerade zur Tür reinkommt, mit der ich nicht gerechnet habe, wo ich keinen Bock habe vielleicht, Gott gib mir Kraft, sie zu lieben und ihr zu dienen. Und wisst ihr was, wenn wir verfügbar sind, dann füllt uns der Herr und gebraucht uns der Herr. Und das ist wunderbar. Dann bekommt er die Ehre. Kapitel 24. Hier haben wir wieder eine Begebenheit, wir wissen nicht genau, wo die chronologisch einzuordnen ist. Aber es heißt hier, wieder entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Wir wissen nicht, was der Anlass war. Vielleicht, weil Israel gegen Gott rebelliert hat, vielleicht weil sie Götzen nachgelaufen sind, Gott ungehorsam waren. Aber irgendwas war da im Volk, zumindest in einigen Menschen in dem Volk, was Gott nicht gefallen hat. Und er war zornig darüber. Gott ist zornig gegen Sünde. Und er reizte David gegen sie auf, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. 1. Chronik 21 in der Parallelstelle lernen wir, da heißt es, Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Also es war nicht Gott persönlich, der David gereizt hat. Jakobus sagt uns, Gott versucht niemanden. Es ist unsere eigene Lust, unsere bösen Herzen und der Teufel, der uns versucht. Aber Gott lässt diese Versuchung zu. Und wir werden hier eigentlich drei Dinge sehen. Wo Gott das Volk züchtigt. Wir wissen nicht, was das Volk falsch getan hat, wo sie gegen den Herrn rebelliert haben. Aber er züchtigt das Volk. Und gleichzeitig auch David, Davids Herz. Da war was in Davids Herz, womit Gott umgehen musste. Und er trifft hier zwei Fliegen mit einem Schlag. Und dann haben wir noch eine dritte Sache, dass Gott die Bühne, den Boden bereitet für noch was viel Größeres, für den Tempel. Und ja, ein Ort für Opfer, den Ort, an dem er auch sein letztendliches Opfer darbringen würde, Jesus, der für uns gestorben ist. Auf jeden Fall wurde David vom Teufel aufgereizt, Gott hat es erlaubt, zu sagen, geh hin, zähle Israel und Juda. Und wir sehen an der Reaktion seiner Mitarbeiter, dass es keine gute Sache war. Nun, es war nicht wirklich verboten, Israel zu zählen. Im 4. Mose gebietet Gott sogar, das Volk und die Soldaten zu zählen. Es geht hier um Musterung eigentlich. David will herausfinden, wie groß ist meine Armee. Wir wissen nicht genau, warum es übel war. Hier in 2. Mose Kapitel 30 spricht der Herr zu Mose und sagt, wenn du die Gesamtzahl der Söhne Israel aufnimmst nach ihren Gemusterten, dann sollen sie bei ihrer Musterung an jeder dem Herrn ein Lösegeld für sein Leben geben, damit bei ihrer Musterung keine Plage über sie kommt. In dem Denken der damaligen Zeit durfte nur derjenige, der die Sache oder die Leute besessen hat, der durfte sie zählen. Und das Volk hat Gott gehört, nicht dem David. Vielleicht war das seine Sünde, aber auf jeden Fall hat Gott was nicht gefallen hier. Ich glaube, dass das Problem hier war in Davids Herzen Stolz. Wo er stolz geworden ist und seine Augen vom Herrn abgewendet hat. Und vielleicht kann das passieren, oder? Wir sagen, solange wir in den Kämpfen sind und wir nicht viel haben, dann müssen wir dem Herrn vertrauen. Ja, der Herr ist unsere Sicherheit. Wir vertrauen auf ihn. Und hier David, eine Zeit des Wohlstands. Eine Zeit, wir werden sehen, er hat eine Riesenarmee. Und irgendwie in seinem Herzen beginnt er, auf äußere Dinge zu vertrauen. Will wissen, wie stark mein Volk ist. Und vielleicht kann es uns passieren, oder? Gerade in Zeiten, wo es uns gut geht. Dass wir nachlässig werden. Dass wir anfangen, auf materielles Zeug zu vertrauen. Mann, wo ich kein sicheres Einkommen habe, wo ich arm war, da habe ich dem Herrn vertraut, wusste, er ist meine einzige Sicherheit. Da habe ich zu ihm ausgeschrien, Herr, unser tägliches Brot gib uns heute. Aber jetzt habe ich so viel Zeug und ich fange an, in meine Aktien zu vertrauen. Und ich fange an, in mein Sparbuch zu vertrauen. Das Zeug, was ich habe, das sind keine Sicherheiten. Gott kann es wegnehmen mit einem Schlag. Ein Attentat und deine Aktien sind so viel wert wie Klopapier. Da ist keine Sicherheit drin. Und David wurde stolz in seinem Herzen. Vielleicht hat er gedacht am Ende seines Lebens, wow, schau, was Gott durch mich getan hat. hier von einem kleinen Volk, was sich voll Angst vor den Feinden versteckt hat, wo wirklich Chaos war am Ende der Richterzeit. Schaut mal, was ich draus gemacht habe. Land hatte die größte Ausdehnung in der Geschichte Israels unter David erlangt. Wir werden sehen, er hat eine Armee von 1.300.000 Mann. Es war eine Riesenarmee für die damalige Zeit. Vielleicht wurde David hier stolz. Erinnert mich an Nebukadnezar. Erinnert euch, was mit ihm passiert ist im Buch Daniel, wo er, Gott hat ihn gesegnet und wer er über seine Stadt schaut und sagt, Mann, das große Babylon, was ich gebaut habe, bin ich denn der Größte? Ich habe das alles getan. Und Gott hat ihn schon vorher gewarnt und Gott züchtigt ihn. Und irgendwas geht kaputt in seinem Hirn. Kriegt den Knacks, einen psychischen Knacks und er lebt, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange, 6 Jahre, 5 Jahre, 8 Jahre, weiß es wer. Auf jeden Fall, er lebte eine Zeit lang als Irrer, konnte nicht klar denken, wie ein Tier. Und Gott benutzt diese Zeit, um ihn zu demütigen. Und dann am Ende dieser Zeit der Züchtigung beugt er sich vor Gott und bekennt den wahren Gott. Und dass er es ist, der ihm mit dem ganzen Reich und mit all seiner Macht gesegnet hat und das alles von ihm kommt. Und David ist an so einem Punkt in seinem Leben, wo so ein bisschen Stolz reinkriecht. Mann, was habe ich gemacht? Großes Land, großes Volk, all die Vorbereitungen für den Tempel, die ich getan habe. Seht, was ich aus diesen kaputten Leuten gemacht habe, sind zu Helden geworden. Oh, wie leicht können wir in dieses Denken reinfallen. Und Stolz ist die Wurzel aller anderen Sünden. Das ist der Boden, hat mal jemand gesagt, auf dem alle anderen Sünden wachsen. Das ist die Ursünde Satans. Stolz. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und so züchtigt Gott das Volk, aber er geht auch hier mit David um, mit dem Stolz. Mit diesen falschen Tendenzen, falschen Motivationen, die in sein Herz reinkriechen. Joab aber sagte zum König, der Herr, dein Gott, mag zu dem Volk, so viele sie auch sein mögen, noch 100-mal mehr hinzufügen, während die Augen meines Herrn des Königs es sehen. Aber mein Herr, der König, warum denn hat er Gefallen an einer solchen Sache? Ich mag das, Joab, sein Herr Oberster, ist mutig genug, um seinem König, seinem Leiter ins Leben zu sprechen und zu sagen, hey, was geht denn bei dir ab in deinem Herzen hier? Was ist das für eine Sache? Das ist nicht gut. Und preis dem Herrn für Menschen, für Brüder und Schwestern, die uns lieb genug haben, uns die Wahrheit zu sagen. Uns zu warnen, uns zu korrigieren, wenn wir in eine falsche Richtung laufen. Doch das Wort des Königs blieb fest gegen Joab und gegen die Obersten des Heeres. War nicht nur Joab, waren auch die anderen Leiter in seinem Heer. David hat nicht auf seine Mitarbeiter gehört. Er ist dumm. Es ist dumm, wenn ein Leiter nicht auf seine Mitarbeiter hört. Wenn ein Ehemann nicht auf seine Frau hört. Wenn ein Chef nicht auf seine Untergebenen hört. Sehen Sie ein bisschen was von dem Stolz in Davids Herzen. Sein Wort blieb fest, obwohl alle anderen sagen, oh oh, David, wart mal ein bisschen hier. Das ist nicht gut, das ist nicht richtig. Pass auf hier. Aber sie waren Soldaten und so haben sie gehorcht. So zogen Joab und die Obersten des Heeres vor dem König aus, um das Volk Israel zu mustern. Und sie gingen über den Jordan und begannen bei Arua, bei der Stadt, die mitten im Flusstal liegt, und gingen weiter auf Gad zu und nach Jaser hin. Und sie kamen nach Gilead und in das Land der Hethiter nach Kadesh. Und sie kamen nach Dan-Jaan und in die Umgebung von Sidon. Und sie kamen zu der befestigten Stadt Tyrus und zu allen Städten der Hiviter und der Kanaaniter. Und sie zogen hinaus in den Süden von Juda nach Beersheba. Und sie zogen im ganzen Land umher und kamen am Ende von 9 Monaten und 20 Tagen nach Jerusalem zurück. Ganze Land gemustert. Eine lange Zeit gedauert. Und Joab gab dem König das Ergebnis der Musterung an. Und zwar gab es in Israel 800.000 Wehrfähige, die das Schwert zogen. Und die Männer von Juda waren 500.000 Mann. Also eine Riesenarmee. Aber nachdem David das Volk gezählt hatte, schlug ihm das Herz. Oh oh, was habe ich da getan? Vielleicht ist ihm bewusst geworden, wo er diese Zahlen gehört hat. Und das ist was passiert, oder? Wenn wir unsere Sicherheit nicht länger im Herrn finden, sondern in materiellen Dingen, in weltlichen Dingen, dann fangen wir plötzlich an zu zählen. Vorher war es nicht wichtig, oder? Der Herr versorgt. Und dann werden wir plötzlich nervös und wir fangen an zu zählen und wir fangen an, uns Sorgen zu machen, wie viel wir wirklich haben. Und nicht, dass es immer falsch ist. Ich meine, es ist Weisheit, manchmal müssen wir wissen, wie die Fakten sind. Aber hier in dieser stolzen Art und Weise, in dieses falsche Vertrauen, als ob 1 Million Mann mehr vollbringen könnten für den Herrn als die 30 Helden. Die Anzahl, die Größe des Heeres war nie der Schlüssel für Israels Erfolg. Es war immer ihr Vertrauen auf den Herrn und dass der Herr für sie gekämpft hat. Und David schlug das Herz. Sehen wir wieder, dass er nahe war am Herzen Gottes, dass er ein feines Gewissen hatte. Er sagt, oh, mein Herz ist nicht richtig mit Gott. Und David sagte zum Herrn, ich habe sehr gesündigt mit dem, was ich getan habe. Und ich glaube, die Sünde war mehr in Davids Herzen als das Volk zu zählen an sich. Wie gesagt, es gibt Stellen im 4. Mose, wo Gott befiehlt, das Volk zu zählen. Aber die Motivation war falsch in Davids Herzen. Und er bekennt es dem Herrn, sagt, ich habe sehr gesündigt. Und nun, Herr, lass doch die Schuld deines Knechtes vorübergehen, denn ich habe sehr töricht gehandelt. Ich habe dumm gehandelt. Und als David am Morgen aufstand, da geschah das Wort zu dem Propheten Gad, dem Seher Davids, wie folgt. Geh hin und rede zu David, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor. Wähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Sieh, der Gott lässt den David nicht davonkommen. David ist ein Leiter im Reich Gottes. Er ist ein Vorbild. Und Leute, wenn Gott uns Leiterschaft gibt, dann haben wir Verantwortung. Und Paulus schreibt in Timotheus, es sollen nicht zu viele Lehrer werden von euch, denn sie werden ein härteres Gericht empfangen. Da kommt Verantwortung, wenn wir sichtbar sind, wenn wir Leiter sind. Gott konnte den David nicht einfach davon kommen lassen. Das ganze Volk hat es mitgekriegt, die Volkszählung. Und so tüchtigt er ihn. Und er tüchtigt gleichzeitig auch das Volk, wie wir im Vers 1 gesehen haben. Da war auch was in dem Herzen von anderen Menschen in Israel, wo sie nicht in der rechten Beziehung waren mit Gott, wo sie nicht richtig waren. Und Gott wird David züchtigen und das Volk. Und ich glaube, die einzige Stelle in der Bibel, wo er dem, den er züchtigt, die Wahl gibt, dass ich es aussuchen kann. Er gibt ihm hier 3 Wahlmöglichkeiten und sagt, David, such dir aus, wie ich dich züchtigen soll. Kind, such dir aus, wie ich dich züchtigen soll. Klaps aufs Hinterteil, Hausarrest oder kein Fernsehen. Such dir aus. Gad kam zu David und teilte ihm das mit und sagte zu ihm, sollen dir 7 Jahre Hungersnot in dein Land kommen, wo du abhängig bist vom Ausland, wie zur Zeit Josefs, um zu überleben? Oder willst du 3 Monate von deinen Bedrängern fliehen, während sie dir nachjagen, in die Hand von deinen Feinden? Oder soll 3 Tage lang Pest in deinem Land sein? Da gab es keinen Unterschied der Person. Vor den anderen hätte David sich vielleicht noch retten können. Ne? Er war der reichste Mann im Land, Hungersnot hätte er vielleicht durchgedrückt, Krieg, Seine Leute haben ihn sehr ermutigt, nicht mehr mitzuziehen in den Krieg oder Pest. Da gab es keinen Unterschied zwischen Reichen und Armen, zwischen denen, die kämpfen und nicht mehr kämpfen. Und sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat. Und David sagte zu Gott, mir ist sehr Angst. Lass uns doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind groß, aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. David sagt, ich möchte lieber in die Hand Gottes fallen, weil ich kenne ihn. Er ist barmherzig. Seine Erbarmungen sind neu, jeden Morgen heißt es in den Klageliedern. Menschen sind oft unbarmherzig. David sagt, nimmer in die Hand von Menschen, lieber in die Hand des Herrn. Da weiß ich, dass er barmherzig ist. Und er will die Pest. Vers 15, da gab der Herr die Pest in Israel vom Morgen an bis zu der bestimmten Zeit. Und es starb von dem Volk von Dan bis Beersheba 70.000 Mann. Und meine Vermutung ist, dass das genau die 70.000 waren, auf die der Herr zwar nicht war, die irgendwo rebelliert haben gegen ihn, im Ungehorsam waren, Götzendienst betrieben haben, was immer es war. Es wird uns hier nicht gesagt, was die Ursache ist. Aber meine Vermutung ist, es sind genau die 70.000, die der Herr züchtigen musste. Und als der Engel seine Hand über Jerusalem ausstreckte, es zu vernichten, da hatte der Herr Mitleid wegen des Unheils und sprach zu dem Engel, der unter dem Volk vernichtete, genug, ziehe jetzt seine Hand ab. Nebenbei bemerkt ist wieder mal so ein Beispiel dafür, dass wir nie alleine sündigen. Wenn wir sündigen, dann sind auch immer andere betroffen. Hier, ganzes Volk betroffen. Und David hatte recht. Gott ist barmherzig. Und der Herr hatte Mitleid. Und er spricht zu dem Engel, genug, ziehe jetzt seine Hand ab. War was Übernatürliches an dieser Pest. Wir sehen hier einen Einblick, wir sehen das Irdische auf der einen Seite und auf der anderen Seite Einblick in den geistlichen Bereich, was hier wirklich abgeht. Dass Satan versucht, dass Gott oder ein Engel für Gott züchtigt. Es ist ein ganzer geistlicher Kampf, der hier im Hintergrund abgeht. Der Engel des Herrn aber war gerade bei der Tenne Araunas, des Jebusiters. Tenne, der Ort, wo das Getreide geworfelt wurde, war immer auf einer Erhöhung, auf meistens einem flachen Hügel, oben, wo der Wind drüber geweht hat, sodass man den Weizen von der Spreu trennen konnte, haben das in die Luft geworfen, Spreu wurde weggeblasen, Weizenkörner, die schwerer waren, sind zu Boden gefallen. Und als David den Engel sah, also Gott gibt dem David jetzt einen Einblick in dem, was im geistigen Bereich abgeht. Übrigens, der Araunas hat ihn auch gesehen. Als David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zu dem Herrn und sagte, siehe, ich habe gesündigt und ich habe verkehrt gehandelt. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Lass doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters sein. Wie gesagt, Konsequenz unserer Sünde trifft oft auch andere. Sind da auch verantwortlich füreinander, nicht nur für uns selbst. Und Gott kam zu David an jenem Tag und sagte zu ihm, geh hinauf. Er richtete den Herrn, dem Herrn einen Altar auf der Tenne des Jebusiters Araunas. Da ging David hinauf nach dem Wort Gottes, ganz wie der Herr geboten hatte. Und Araunas blickte hinaus und sah den König und seine Knechte zu sich kommen, hat vorher den Engel gesehen, lesen wir in der Parallelstelle, 1. Chronik 21, und jetzt kommt der König mit all seinen Leuten. Oh, oh, da ist was im Busch. Und der Araunas sagte, weshalb kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht? David sagte, um die Tenne von dir zu kaufen, um auf ihr dem Herrn einen Altar zu bauen, damit die Plage vom Volk abgewehrt wird. Da sagte Araunas zum David, mein Herr, der König, nehme und opfere, was gut ist in seinen Augen. Siehe, das sind die Rinder zum Brandopfer und die Dreschschlitten und die Geschirre der Rinder zum Brennholz. Das alles, o König, gibt Araunas dem König. Und Araunas, keine Ahnung, sagte weiter zum König, der Herr, dein Gott, nehme dich wohlgefällig an. Ich schenke dir das alles, opfere. Aber der König sagte zu Araunas,
Nein, sondern kaufen will ich es von dir für den Kaufpreis. Ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. So kaufte David die Tenne und die Rinder für 50 Schekel Silber. Und David baute dort dem Herrn einen Altar und opferte Brandopfer und Heilsopfer. Da ließ der Herr sich für das Land erbitten und die Plage wurde von Israel abgewehrt. Sieh, die Sühnung der Sünde kommt nur durch Opfer. Nicht mal durch den Tod derer, die gesündigt haben. Nicht durch das, was Menschen tun, sondern durch Opfer. Genauso wie unsere Schuld nur bezahlt werden kann durch das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Wir können uns nicht selber das abarbeiten oder Vergebung verdienen. Wir können nur das annehmen, was Jesus für uns verdient hat. Das Herz Davids: Ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. Sagt, ich will nicht dem Herrn dein Zeug opfern. Mein Opfer soll was kosten. So ist es auch in unserem Leben. Opfer bringen für den Herrn, das kostet uns was. So viele haben die Einstellung, okay, der Herr kriegt das, was überbleibt. An meiner Zeit, an meinem Geld, an meinem Besitz, an meinen Ressourcen, an meinen Gaben. Wenn es irgendwo die Überbleibsel, wenn ich irgendwie noch Zeit habe nach allem anderen, was ich für mich tue, dann kommt der Herr, das opfere ich dem Herrn. Ja. Davids Herz war, ich werde dem Herrn nichts opfern, was mich nicht kostet. Weißt du, was ich getan hat an seiner Stelle, wenn mir der es geschenkt hätte und gesagt, hey, klasse, danke, kostet mich nichts. David sagt, nee. Ich werde dem Herrn nichts opfern, was nicht mir was kostet. Er hatte das Herz eines Anbeters und er baut dem Herrn einen Altar. Und das ist genau an der Stelle, wo Abraham in 1. Mose 22 seinen Sohn Isaak opfern wollte. Und der Herr hält ihn davon ab, letzter Minute. Und der Herr sagt, der Herr selbst wird sich ein Opfer ersehen. Genau an diesem Ort. Ein Bild für das, was Jesus für uns tun würde. Isaak, 3 Tage lang war er tot in dem Gedanken seines Vaters, hat das Holz hinaufgetragen, das Holz, auf dem er geopfert werden sollte, aus freiem Willen. Und auf demselben Berg, wieder, hunderte Jahre später, hat Jesus sein Kreuz hinaufgetragen. Dieser Opferort hier. An dieser Tenne wurde der Tempel gebaut, der Ort zum Opfern später unter dem Sohn Davids und der Salomo. Und Jesus wurde nicht an demselben Ort, aber auf demselben Berg, Berg Moria im Alten Testament, gekreuzigt. Wir haben hier Bilder, die vorausschauen auf das, was Jesus für uns tun würde, schon ganz zu Beginn. Ich weiß nicht genau, wann es war. 2000 Jahre vielleicht vor dieser Begebenheit, Abraham, hier David und der Tempel und dann 1000 Jahre später oder so, Jesus Christus, die Erfüllung. Bibel weist uns auf Jesus hin. Die ganze Bibel dreht sich um eine Sache, um Gottes Erlösungswerk für uns, durch Jesus, sein Opfer, das er für uns gebracht hat. Und lasst uns daran festhalten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Wir danken dir für diese Vorbilder und ich danke dir für das Leben Davids. All diese Lektionen, die wir lernen konnten. Ich danke dir für diese mächtigen Männer, Vorbilder im Glauben für uns. Ich danke dir, Gott, dass du ein liebevoller Vater bist, der uns züchtigt. Nicht um uns zu zerstören, sondern um uns auf den rechten Weg zurückzubringen. Weil du gute Gedanken für uns hast, Gedanken des Heils. Und Vater, ich bitte, dass wir Menschen sind wie David, die dir vertrauen, die ein Herz haben, dich anzubeten. Und ich bitte für uns als Gemeinde, dass wir als effektives Team zusammenarbeiten für dein Reich und dass jeder seinen Platz einnimmt, dort, wo Gott ihn hingestellt hat. Jesus, wir wollen sehen, dass dein Reich wächst. Jesus, wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und auch hier in Grünstadt, darum bitten wir, in Jesu Namen.